Die fünf Stände des Tosan, Fortsetzung. Im Aufrechten die Neige, in der Neige das Aufrechte, aus dem Aufrechten herauskommen, zum Zusammenhalt kommen, in den Zusammenhalt heimkommen. Ja, bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Obwohl ihr das vom Vortrag gestern alle noch vollständig im Kopf habt, mache ich noch eine kurze Zusammenfassung. Das ist so ein Modell, als wären wir, als wärest du zwei, nämlich einer, den man das Aufrechte nennt. Das ist die Eigenschaft, die Fähigkeit, Beobachter zu sein, wahrzunehmen, was passiert. Ja, was passiert in mir, im Kopf, in den Gefühlen, im Körper und außerhalb. Diese Aufrechte ist leer. Im Sinne von leer sein von Konzepten, von Vorstellungen, von Ideen, von Bewertungen. Nicht so, dass die nicht da wären, aber keinerlei haften. So wie du Vorstellungen, Konzepte, Worte, Begriffe natürlich benutzt in diesem Leben, aber eben nicht daran haftest. Wirklich dir immer jederzeit dessen klar und bewusst bist, das sind nur Möglichkeiten, das Geschehen, die Wirklichkeiten zu benennen und zu beschreiben. Aber keine Wahrheit, keine Wahrheit. Alle Erinnerungen sind da, alle Fakten sind da. Ein Vogel ist ein Vogel, wenn du ihn hörst, ganz klar. Erkennst ihn als das. Die andere Seite, die Neige, ist im Wesentlichen, denke ich, das, was wir Karma nennen. Nämlich aus dem Karma, aus allem Unerledigten in meinem Leben entsteht dieses Haften. Entstehen Wünsche, entstehen Begierden, entstehen Abneigungen. Entsteht dieses an Formen und Farben hängen in der Weise, dass sie Gefühle erzeugen von Wohlbefinden, von Unangenehmen. Also diese Tendenz, allem und jedem Eigenschaften, Bedeutung, Sinn zuzumessen. Und das ist der entscheidende Punkt, sich damit zu identifizieren. Also dran zu hängen, nachgerade so weit, dass ich dadurch, damit, mit der Neige, mit dieser Eigenschaft, dass da in mir so ein Kochtopf ist, aus dem, je nachdem, was gerade passiert, immer irgendetwas rausblubbert, dass ich mich damit nachgerade identifiziere. Das heißt, das macht meine Persönlichkeit aus, mein Bild von mir selber, meine Vorstellung, aha, das bin ich. Aus der Perspektive des Aufrechten oder der Aufrechten würde man, wenn man sich selber dabei beobachtet, wie man da dranhängt, sich eigentlich dadurch lösen können, indem man sich immer wieder klar macht, das bin ich nicht. Das bin ich nicht. In Wahrheit bin ich frei davon. Mit diesem Modell, das ist eben nur auch wieder ein Konstrukt, was eigentlich nur dazu da ist, um sein Geschehen irgendwie und sein Erleben einordnen und sich vielleicht ein bisschen erklären zu können. Auch daran natürlich letztlich nicht zu hängen, logisch. Der erste Stand im Aufrechten, die Neige, beschreibt sozusagen den Zustand, dass du im Augenblick, wenn du Glück hast länger, eigentlich auf der, die Aufrechte bist. Das heißt, in der Perspektive, in der Sichtweise des Beobachters, des Wahrnehmenden, der im Grunde frei ist, aber die Neige, das heißt, dieses Anhängen, das Bewerten und so weiter, ist trotzdem da. Ist trotzdem da. Und im zweiten Stand, in der Neige das Aufrichten, ist lediglich die Gewichtung umgekehrt. Es ist also das Gleiche, nur die Gewichtungen sind verschieden. Im ersten Stand überwiegt mehr oder weniger oder ganz viel das Aufrechte. Das heißt auch für dich selber dieses Gefühl, frei zu sein von all dem. Du erlebst alles, dein Karma, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, Karma kann man nicht wegkriegen, kann man nicht auflösen. Man kann nur Distanz davon gewinnen. Und im zweiten überwiegt eben mehr an den Dingen und den Begriffen und den Bedeutungen verfallen zu sein, sich nicht frei machen zu können. Ein Zustand, von dem ich behaupte, 95-98% der Menschen hängen in diesem Zustand fest. Aber das Aufrechte, die Fähigkeit zu beobachten, die Fähigkeit davon frei zu machen, ist trotzdem bei jedem da. Kommt auch immer wieder zum Vorschein, ganz klar. Nicht so ein Beispiel, was ich immer benutze, weil ich das persönlich sehr gut kenne, wenn ich mich mit meiner Frau streite, ne? Und wir uns ein Wort das andere geben und bis zum Beschimpfen oder weiß ich irgendwas. Irgendwann kommt bei einem von beiden so ein Klick, eine Art von Aufwachen. Was machen wir hier eigentlich gerade? Was soll das eigentlich? Und einer von beiden steigt aus. Ja. Das ist dann das Aufrechte. Das Erkennen, das Aussteigen aus diesem Gefangensein im Wort und Widerwort. Aussteigen. Und wenn einer aussteigt, kann der andere auch nicht weitermachen. Oder er macht manchmal weiter, weil er nicht aussteigen kann. Und rennt raus und schlägt die Tür zu. Oder sowas. Wenn meine Frau das macht, dann falle ich wieder rein. Weil sowas finde ich dann scheiße. Mich da einfach sitzen zu lassen. Diese Eigenschaften sozusagen zu entwickeln, bei sich selber wahrzunehmen, zu entwickeln, heißt sozusagen, sich auf dem Weg im Zen immer weiter dahin zu bewegen, dass dieses Aufrechte immer mehr Übergewicht gekriegt, dass man freier wird von all den Bestrebungen aus dem Kochtopf. Das ist erst einmal eine Entwicklung, wenn man das so ein bisschen in Reinform nimmt, die nur auf mich selbst bezogen ist. Also ich entwickle in mir den Beobachter, ich entwickle in mir immer mehr das Aufrechte zu sein, das wahrzunehmen. Da kommen die anderen erstmal gar nicht vor. Da kommt mein ganzes Umfeld erstmal gar nicht vor. So etwas wie Mitgefühl, Mitempfinden, auf das im Buddhismus, in anderen Traditionen ja sehr viel mehr Wert gelegt wird, als im Zen scheinbar zumindest, kommt da erstmal nicht vor. Und deswegen hat Tosan den dritten Stand erfunden oder formuliert, sag ich mal, nicht? Der dritte Stand. Aus dem Aufrechten herauskommen heißt, nicht in diesem entdeckten und entwickelten Selbst stecken zu bleiben, was immer wieder gerne gleichgesetzt wird mit dem Bild des Arhat, nämlich auf dem Berg sitzen und selbst wunderbar in Reinheit und Klarheit da oben sitzen und beobachten, aber teilnahmslos, was da unten alles passiert. Also auch in der Freude des eigenen Erkennens und sich vollständig fühlen, frei fühlen, stecken bleiben, sondern dass so etwas entsteht wie ein, ich sag mal, eine Neigung, ein Entschluss oder ein Erleben vielleicht, ein Erleben, dass es eigentlich doch gar nicht um mich selber geht. Dass also die Frage, gefällt mir das, wenn jemand anruft und will irgendwas von mir, dass ich ihm was bringe oder kaufe oder hole und passt das in meinen Zeitplan irgendwie rein oder ist mir das zu umständlich, dass sowas gar nicht mehr entsteht oder immer weniger entsteht. Ich nehme mich da immer als das beste Beispiel, nicht? Wenn mich jemand anruft und um einen Gefallen bittet, dass ich dann nicht immer, natürlich immer öfter mir selber zuhöre, wie ich ja sage. Und dabei wirklich es sich dann, oder das bewerte ich dann eben halt doch so, um Fragen handelt oder Aufwendungen handelt, die nicht ohne sind, ja. Aber wo ich merke, dass ich sozusagen immer wieder mal in dem Moment, wo mich jemand um irgend so etwas bittet, ja, kann ich dir helfen, die Klamotten einzupacken oder sonst was, dass so eine Reflexion darüber, wie aufwendig das für mich ist, gar nicht auftaucht. Im Sinne von Belastung. Schon eine Prüfung, passt das in meinen Terminkalender ein oder so. Ja? Aber die Frage, wie aufwendig ist das für mich, immer weniger eine Rolle spielt. Ja? So. Sondern dass irgendwie, wie sagt man da, das Empfinden, wie geht es den anderen um mich herum, für mich immer, oder für dich, jetzt darf ich nicht mehr von mir reden, für dich immer näher rückt, immer mehr auch zum Ich irgendwie gehört, also mich berührt, dich berührt, ja, so. Wobei eben, und das ist ein wichtiger Punkt dabei, dieses sich berühren lassen von dem anderen insofern auch eben kein Leiden erzeugt, weil dieses Berühren wird immer mehr, genau dadurch, dass es dir immer weniger um dich selber geht, das heißt, du leidest im Grunde nicht darunter, aber die Anteilnahme, das Mitempfinden wird immer mehr. Also sowas wie, was wir Bodhisattva-Gelöbnis nennen. Nicht? So. Der dritte Stand, so wie ihn Tosan hier skizziert hat, ist noch nicht die Tat, enthält sozusagen noch nicht das aktive Tun. Dann wirklich etwas machen. Das heißt sozusagen dieses Mitempfinden, was da entsteht, auch Handlung auslöst. Das kommt im vierten Stand, zum Zusammenhalt kommen. Du bist über diesen reinen Ich-Bezug, der im Aufrechten und der Neige enthalten ist, sozusagen erhaben. Du bist dir deines wahren Selbst, wer du, was du bist, immer bewusster und bist in allen Geschehen drin. Also das, was man so sagt, am Anfang des Zen auch an sich selber erkennt, oder es wird dann in Büchern irgendwie verklickert, nicht? Ein ganz großes Problem, aus dem Leiden entsteht, ist dieses Getrenntsein. Also diese Sichtweise, dieser Umgang mit der Welt und mit mir, hier bin ich und ihr seid alle nicht ich. Bis dahin, das ist jetzt meine Idee, dass ich sage, eigentlich geht es in allem, was wir anstreben, in unserer ganzen Konsumwelt, was wir für uns haben wollen, Ereignisse, irgendwelche Treffen mit Leuten oder mit Menschen, mit Freunden oder so etwas, also Erlebnisse. Eigentlich geht es immer darum, dass dieses Getrenntsein weg ist. Also dass wir Momente erleben, in denen wir vollständig eins sind mit dem, was gerade passiert, auch mit Personen, mit denen wir gerade zusammen sind, ja, mit dem Achterbahnfahren, ja, da oben hochfahren und dann dieses erste Abkippen, wo man nur noch Gebrüll ist, ja, auf dieser Strecke darunter. Das sind eigentlich solche Momente, die wir erleben wollen. Ja. Kaufst ein neues Auto, kriegst es, steigst ein, in diesem ersten Moment, boah, Mensch, das ist toll, so, im Vergleich zum Alten jetzt oder sowas. Das dauert eine Minute vielleicht und dann ist es schon wieder vorbei. Das wiederholt sich schon, kann sich schon immer wieder wiederholen, ja, aber diese Intensität wird dann halt auch immer schwächer. Also, dass wir eigentlich auch mit allem, was wir kaufen, ja, das erste etwas zu bekommen, das ist sozusagen eine Sekunde, Oberaffengeil, ja. Und dann ist es schon wieder vorbei. Das hat für mich zumindest inzwischen schon die Konsequenz, immer mehr, nie absolut, immer mehr, dass, wenn mir das klar ist, dass es mir eigentlich darum geht, so einen Einheitsmoment, eine Vollständigkeit sein, ja, zu erleben, bei allem, was ich tue, ja, dass ich das als Kriterium nehme, will ich das wirklich oder brauche ich das wirklich oder nicht. Ja, so. Hat mir schon viel Geld gespart, muss ich sagen. So. In dem vierten Stand zum Zusammenhalt kommen, wird einem dann klar, erstens, du kriegst Karma nicht weg. Das heißt, alles, der ganze Schrott, der mir von morgens bis abends durch den Kopf geht, ja, Ärger, der entsteht, wenn mir jemand nicht gibt, was mir zusteht. Ja. Ich bin ja Internatsschüler oder war Internatsschüler viele Jahre lang. Und da lernt man einfach, wenn da Essen auf den Tisch kommt mittags und da liegt das Stück Fleisch, was ich haben will, dann entsteht die Gier. Und dann entsteht ein Warten darauf, weil dann, das geht ja dann nur reihum, wer was kriegt oder sowas. Kriege ich das oder nicht? Das heißt, es entstehen so bestimmte Formen von Gier, bei mir vor allem beim Essen. Ja, so. Das ist nicht weg. Ja, obwohl ich jetzt schon 55 Jahre nicht mehr im Internat bin. Aber ich merke das immer wieder. Der erste Blick auf den Tisch, wenn was auf den Tisch kommt, ist, was will ich haben? Ja? So. Es geht nicht weg. Aber ich bin mir so sofort gleichzeitig dessen bewusst, aha, was hier abgeht. Ich bin gleichzeitig dann doch meistens, zumindest manchmal nicht. Manchmal falle ich da immer noch richtig rein. Ja? So. Ich will genau diese Scheibe Brot haben. Muss ich ein bisschen schneller essen, damit ich rankomme, bevor mir das andere das letzte wegnimmt. Ja? So. Spüre ich ganz klar bei mir. Ne? Manchmal beherrsche ich mich. Und lass es laufen. Also ich werde mein Karma nicht los. Ich kann nur, wie gesagt, die Gewichtung zwischen Aufrichten und Neige immer mehr hinkriegen zum Aufrichten hin. Also ist letztlich die Lösung, dem Karma freien Lauf lassen. Nicht kämpfen. Nicht gegen mich selber kämpfen. Ja. Und das ist das, was wir eigentlich, wenn man genau hinguckt, ununterbrochen tun. Weil wir nahezu ununterbrochen damit beschäftigt sind, bewusst oder unbewusst, zu verändern, den derzeitigen Moment zu verändern. Ja, ich muss mich mehr anstrengen, das klappt hier nicht richtig. Oder muss dieses oder allein auch nur meine Sitzhaltung verändern. Also wir sind wirklich, wenn du mal genau nachguckst, wie sehr das drin ist, dass wir nicht 20 Sekunden vollkommen zufrieden in einem Augenblick sind. Ja. Ob jetzt 20 Sekunden oder 40, egal, nicht? Aber immer so eine Art, dieser Kontrolleur, der da hinten oder Kontrolleurin, die da hinten im Kopf ist, ja, und permanent kommentiert, was ich tue und mir Ratschläge gibt, was ich besser tun müsste. Ja. Das zu entdecken. Die Neige, ein Aspekt der Neige. Ein wichtiger Aspekt ist dabei auch, wenn du wirklich frei bist, mal immer im Augenblick, nur für einen bestimmten Moment, nicht als Person insgesamt, sowas gibt es nicht. Wenn du in einem konkreten Augenblick einer bestimmten Situation wirklich frei bist von Anhaftung an deine Vorstellungen, Bewertungen, Konzepte und so weiter, dann kannst du erkennen, intuitiv wissen, ohne nachdenken, intuitiv wissen, was ist jetzt hier angemessenes Handeln. Mir ist das sehr deutlich geworden, ich habe ja mal viele Jahre lang, ist aber schon länger her, also wie lange jetzt? 15 Jahre etwa her, bis dahin habe ich mal so 14, 15 Sterbebegleitungen gemacht. Dazu habe ich auch eine Ausbildung gemacht, zusammen mit meiner Frau. Und dann hat mir mein Hausarzt immer irgendwelche Fälle sozusagen zugeschoben. Hier, da ist jemand so und so krank, hat noch die und die Lebenserwartung, willst du da? Und so, das habe ich dann halt gemacht. Und der Job, in Anführungsstriche, bestand überwiegend darin, die Angehörigen zu entlasten. Es waren immer welche, die zu Hause sterben wollten oder sterben konnten. Eigentlich geht es dabei überwiegend darum, nur die Angehörigen zu entlasten. Also gar nicht so das, was man sich so schön bildlich vorstellt, eine Sterbenden ganz persönlich dann zu betreuen und Händchen halten und mit reden oder irgendwie sowas. Das kommt nur vor, wenn man jemanden kennt, oder es kam vor bei denen, die bei uns zu Hause gestorben sind. Und da ist mir in der Ausbildung, weil da wurde sehr großer Wert darauf gelegt, wie kannst du erkennen, was für jemanden gut und richtig ist, was passt. Ja? So. Also anders als viele Krankenschwestern, wie ich das erlebt habe bei mir und bei anderen, die kommen in Zimmer rein, haben das Gefühl, die Luft ist nicht gut, gehen ans Fenster, machen das Fenster auf. Okay? So. Anstatt erstmal stehen zu bleiben und zu spüren, will der das überhaupt? Passt das? Ist das, was dem gerade gut tut? Das kann man nur spüren, wenn man nicht eine Vorstellung von, was gehört hierher, was muss hier sein oder sonst irgendwas hat. Wenn man davon frei ist und erstmal ganz in Ruhe hinspüren kann, intuitiv, was ist tatsächlich gerade angebracht? Ja. Also mit anderen Worten, du kannst jemandem erst wirklich helfen, wenn du intuitiv spüren kannst, was braucht da jemand und nicht, was ist meine Vorstellung, welche Tabletten sollte er jetzt nehmen oder nicht oder sonst was. Ja? So. Oder gewaschen werden oder lieber stinken. Ja? So. Wir rezitieren ja immer, ich gelobe, alle Wesen zu retten. Ne? Bei dem letzten, glaube ich, beim Shigusegamon. Ne? Oder ist das bei mir? Egal. Ich habe mich lange damit rumgeschlagen, was soll das? Oder schlagt mich eigentlich, ich finde das immer noch komisch, alle Wesen zu erretten. Und kann das erst einmal eigentlich nur verstehen auf so einer, ich sag mal, etwas abstrakten Ebene. Alle Menschen haben die Buddha-Natur. Alle Menschen haben die Buddha-Natur. Das heißt, alle Menschen sind Aufrichter und sind Neige. Ja? Und Leiden entsteht nur durch die Sichtweise. Und zwar selbst in extremen Situationen. Selbst in extremen Situationen. Das kann man sich schlecht vorstellen. Aber im Prinzip, ich sag mal im abstrakten Prinzip, selbst wenn du, also ich habe jetzt immer wieder, ihr wahrscheinlich auch, immer wieder mal so bin ich berührt davon oder mag mich dem kaum stellen, wie das wirklich vorzustellen ist, was Flüchtlingen so passiert. Ja? Auch Flüchtlingsfamilien passiert, nicht? Dann einfach nicht mehr zu wissen, wo ist mein Kind, ja? oder wo ist mein Mann oder wo bin ich überhaupt, oder wenn man liest, wie es in den Flüchtlingslagern in Libyen oder so zugehen soll. Ja? Nicht? Das sind Zustände, die sich eigentlich nur Leute vorstellen können, die den Zweiten Weltkrieg vielleicht erlebt haben. Nicht? Aber es ist jemandem so, die vielen Menschen, Millionen von Menschen, ähnliches, also ich sag mal ähnliches Leiden in Anführungsstrichen, die äußeren Umstände passiert. Ja. Dass man so etwas erleben kann, ohne darunter zu leiden. Ich sag mal, in diesem Modell, nicht nur in diesem Modell, ich glaube real, es gibt ja Beispiele, von denen berichtet wird. Ja. Das ist möglich. Ja. Und hängt jetzt, und das klingt jetzt wieder sehr abstrakt, in diesem Modell ja tatsächlich nur daran, wie sehr hängt jemand an seinen eigenen Gefühlen, an seinen eigenen Bewertungen, an seinen Wünschen, an Verlustängsten und so weiter, wie sehr hängt jemand an sich selbst. Ja, so. In dem Sinne kann man sagen, wir könnten oder alle Wesen können errettet werden, nicht dadurch, dass man die äußeren Umstände ändert. Ja. In unseren Breiten, wo unser Leiden ja ziemlich begrenzt ist im Vergleich dazu, kann man sich das gut vorstellen. Es geht überhaupt nicht darum, die äußeren Umstände zu verändern, sondern nur die Gewichtung von Neige zum Aufrechten. Ja, zu dieser Fähigkeit, Ichlosigkeit könnte man sagen, nicht um sich bekümmert sein. Und Freiheit von Vorstellungen und Wünschen. Ja. So könnte man tatsächlich alle Wesen erretten, sofern man Zugang dazu hätte, wäre denkbar. Ja. Aber deswegen sage ich abstrakt, nur so verstehe ich diesen Satz, ansonsten könnte ich den eigentlich nicht rezitieren. Ja. So. Geschweige denn anderen sagen, ja, rezitiert das mal, nicht? Immer wieder. Der letzte Stand in den Zusammenhalt kommen ist, dass, wenn man das verwirklicht hat, das Ganze, sofern das geht, oder mit ganz großem Übergewicht das Aufrechte ist. Und da gefällt mir immer noch dieser Text, ich weiß gar nicht, wo ich den her hatte, ist ja nicht von mir, vom 10. Ochsenbild. Kein Buddha, kein Weg, keine Lehre, mit H. Alles vergessen. Selbst der weiseste Heilige kann ihn nicht erkennen. Wie es ihm gefällt, besucht er die Weinkneipen und Fischbuden und lässt die betrunkenen Menschen zu sich selbst erwachen. Nicht, wenn alle diese Eigenschaften oder Fähigkeiten tatsächlich dein eigen geworden sind, wenn so etwas wie Lügen schlicht nicht mehr zu dir gehört, ja, wenn sowas wie Betrügen, selbst die Steuer, schlicht nicht mehr zu dir gehört, ja, kommt dir gar nicht mehr in den Sinn, sowas zu machen. Jemanden zu provozieren oder zu beleidigen, außer man ist Zen-Lehrer und das gehört dazu, ja, als Hilfe, nicht? Gehört nicht mehr zu dir. Ja? So. Oder das Haften an Vorstellungen, an Riten und Regeln. Ne? Haften, eine der 10 Fesseln. Gehört einfach nicht mehr zu. Und auch die Lehre, ob da jetzt einen achtfachen Pfad gibt oder dass die vierfache edle Weisheit oder ich weiß nicht alles, interessiert alles nicht mehr, weil du hast es irgendwie. Bist du das geworden? Ja? Ich stelle mir das so vor, wie das kommt, dass dann so ein Buddha, Shakyamuni Buddha, dann eine Gemeinde hatte und zumindest ist es so ja überliefert, dann um die Größenordnung 50 Arhats verwirklichte, so bestätigt hat, nach der damaligen Vorstellung von Verwirklichung im Theravada-Buddhismus. Ja. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass dieser Buddha, hier einer aus dem 10. Ochsenbild, ja, so jemand hat eine unglaubliche Ausstrahlung und eine Wirkkraft allein durch sein Dasein. Das ist hier damit gemeint. Wie es ihm gefällt, besucht er die Weinkneipen und Fischbuden und lässt allein durch seine Anwesenheit, ja, Betrunkenen, wobei betrunken heißt nicht von Alkohol betrunken, sondern verblendet einfach. Ja? Menschen zu sich selbst erwachen. Vielleicht kennt ihr das, dass ihr jemanden kennt, jemanden schon mal begegnet seid, ja, wo klar ist, in dessen Gegenwart verhalte ich mich anders. Ja? Und dann nicht nur äußerlich, im Sinne von so äußerlicher Anpassung, sondern auch mein Denken und meine Empfindungen sind anders. Ja? Wenn ich mit einem Menschen zusammen bin, von dem ich irgendwie spüre, der hat was oder der hat das, egal wie man das nennen will. Ja? So. Zum Schluss noch ein Hinweis, weil ich im Doksan darauf angesprochen worden bin. Diese fünf Stände sind keine, wie sagt man da, Lehre, kein Konzept. Du musst den ersten nach dem zweiten, nach dem dritten, vierten, fünften Stand irgendwie erreichen oder lernen oder so. So ein bisschen wie die Ochsenbilder das ja sind, machen. Ja. Nicht? Sondern es ist die Beschreibung von bestimmten Fähigkeiten, wie man sie irgendwie einordnen kann, die jeder Mensch hat. Du hast genauso oder erlebst, sage ich mal, nicht hast. Ich sage immer, es geht immer um ein Erleben. In bestimmten Momenten verhältst du dich, denkst du, fühlst du wie ein Buddha, wie der hier im letzten Ochsenbild. Ja, hat jeder. Wenn man mal genau guckt, entdeckst du dich 10-mal am Tag, 20-mal am Tag. Ja, wo du im Rückblick sagen kannst, wenn du genau hinguckst, ja, ein Buddha würde sich genauso verhalten, würde genauso reden, würde genauso fühlen, ja, genauso auch nicht anders wahrnehmen als ich gerade in den letzten 20 Sekunden. Manchmal hast du Glück und es sind 40. Und genauso alle anderen Eigenschaften, wie sie hier in den Ständen aufgezeigt sind. Das haben wir alle, kennt jeder. Und das ist für mich das Wichtige an solchen Konzepten wie diesen fünf Ständen. Sie geben eine Hilfe zu erkennen, dass und wo ich genau so bin, wo ich das kann, wo ich das habe. Das heißt, ich bin schon so. Ja? Alle Menschen haben die Buddha-Natur. Ja. Und auf die Art und Weise, und dafür hilft dann so ein Konzept, das zu erkennen und auch benennen zu können. Ja? Wahrnehmen und benennen zu können. Ohne Worte, ohne Konzepte ist es ganz schwierig. Oder geht häufig gar nicht. Das ist einfach eine Hilfe zu erkennen. Ach, das kenne ich doch, weiß ich doch. Klar, habe ich auch. Ja. Und dann, wenn einem das wichtig ist, einen Weg zu finden oder sich zu überlegen oder weiß ich irgendwas. Ja, Mensch, das fühlt sich geil an. Wie kann ich das kultivieren? Wie kann ich das kultivieren? Dafür gibt auch wieder so ein Konzept wie die fünf Stände Möglichkeiten, sage ich mal, Hilfen. Mehr ist es nicht. Ja. Hi.